Brandenburg, lasst uns über Essen reden. Was schmeckt hier
und wo gibt es das? Der Podcast für alle, die Essen lieben und das in Brandenburg.
Sag mal, Lisa, was war denn so das Essen, was dich zuletzt so richtig begeistert hat?
Also, das war ein halber am Stück gebackener Rotkohl, der war karamellisiert, mit hausgemachtem Kartoffelpüree im Restaurant Lokal in Eberswalde. Und ich fand die Idee deswegen so toll, weil durch die lange Garzeit im Ofen ist der Rotkohl ganz weich geworden und war aber auch gleichzeitig herzhaft, also fast wie ein Braten.
Okay, also was mich ja total geflasht hat, war was ganz anderes. Ein Stück Mandelmohnkuchen habe ich in einem kleinen alten Café, im Café Zeitlos in Lübbenau gegessen. Klingt trocken, also zumindest in meinen Ohren, wenn ich so jetzt so erzähle, das war es aber gar nicht. Das war so ein ganz fluffiger Teig mit einer Cremeschicht dazwischen und obendrauf. Und das, was mich so begeistert hat, das war so eine Schicht zuckriger, so richtig schön karamellisierter, knuspriger Mandelsplitter obendrauf. Ich bin wirklich kein Fan von Creme im Kuchen, aber dieses Zusammenspiel, das hat so gut geklappt und das schmeckte auch irgendwie so ganz doll nach Tradition und ich finde, sowas hat dann auch irgendwie wieder was.
Da sind wir schon mittendrin in unserem Podcast Brandenburg, lass uns über Essen reden. Wir, das bin ich, Lisa Vogt.
Und ich, Sandra Ketterer.
Wir sind zwei absolute Food-Enthusiasten, die gerne essen und dauernd über das, was sie essen, reden.
Oh ja, und wir fotografieren das natürlich auch ganz häufig inzwischen, ne?
Ja. Ja, und die Leidenschaft haben wir dann zum Beruf gemacht und sind für die Lausitzer Rundschau und die Märkische Oder-Zeitung unterwegs, um die schönsten Restaurants in Brandenburg zu finden, mit den Leuten zu sprechen und über gute Produkte zu berichten.
Jo. Und an unserer Liebe zum Essen wollen wir euch teilhaben lassen, indem wir drüber reden. Übers Essen, übers Trinken, was daran so toll ist. Und natürlich auch, wo man das in Brandenburg gut kann, weil das wissen wir.
Und wir machen den Podcast für alle, die genauso gern essen wie wir und auch wissen wollen, woraus das Essen besteht, die darüber streiten, welche Gewürze wofür richtig gut sind und warum das Essen so schmeckt, wie es schmeckt.
Ja, und nicht zu vergessen, wir reden hier für alle, die wissen wollen, wo es in Brandenburg Bauern gibt, die super Gemüse und Kräuter anbauen, wo es in Brandenburg die besten Brötchen und Kuchen gibt, wo die gebacken werden, wo es Fleischer gibt, die Wurst machen, die es sonst nirgendwo gibt.
Und natürlich testen wir auch Restaurants und Cafés und finden Orte, die wir besonders genossen haben und erzählen die euch.
Genau. Und wir haben uns vorgenommen in unserem Podcast, jetzt wird's spannend, selbst der Hund, der hier im Raum ist, der kommt jetzt schon, weil das ist die Chica. Und die Chica, die sitzt hier schon total neugierig, seit ich meine Dose ausgepackt habe, die ich mitgebracht habe. Ja, Chica, aber es gibt nichts für dich.
Die mag total gern gutes Essen.
Ja, ich weiß. Nicht alles. Das ist der einzige Hund, den ich kenne, der Trüffel mag. So, wir haben gesagt, wir fangen heute mit einem Gebäck an. Also wir wollen euch quasi was voressen. Ja, so. Wir sprechen über Erinnerungen und Erinnerungen haben viel, was Essen angeht, mit meiner Oma zu tun, wenn es um mich geht. Und deswegen habe ich ein Gebäck mitgebracht, aus das ich mich sehr, sehr gut aus meiner Kindheit erinnere. Und das sind Nussecken nach dem Rezept meiner Oma.
Oh, echt Nussecken, wirklich? Das sind nur die Dinger beim Bäcker, die sind ganz trocken und steinhart und pappsüß und man schmeckt dadurch die Nüsse gar nicht mehr so richtig. Und eine Seite ist so ein bisschen neckisch in Schokolade getaucht, meistens auch olle Schokolade. Und dann ist das auch das, wo ich immer, wenn ich das gegessen habe, zum Zahnarzt muss, weil da bleibt dann dieses ganze Klebezeug in meinen Zähnen hängen. Nussecken, echt?
Ja, genau. Teile ich total, was die Meinung angeht, was Nussecken vom Bäcker angeht. Liebe Bäcker, jetzt mal schön weghören. Ja, leider ist es tatsächlich so, die Nussecken, wenn ich sie mir mal vom Bäcker gekauft habe, die haben ja auch nie geschmeckt. Das Geschmack, die waren mir immer zu trocken, zu eindimensional süß. Passiert einfach nichts. Heute geht's aber um die, die meine Oma früher immer gebacken hat. Und ich schwöre, dass kein Bäcker jemals an die rankommen wird. In meiner Erinnerung waren die schön saftig und die hatten immer so eine schöne Marmeladenschicht zwischen Teig und Nussschicht. Meine Oma hat die uns immer in Massen geschickt, so dick in Alufolie eingewickelt. Ich habe die immer nachbacken wollen, aber ich habe immer noch an die Massen gedacht, die meine Oma immer geschickt hat. Und ich habe immer gedacht, ich müsste dann so viele machen, wie sie gemacht hat. Wie dem auch sei, also für diesen Podcast habe ich mir das Rezept nochmal von meiner Mutter geben lassen. Handgeschrieben von meiner Oma, konnte ich gerade so lesen. So, und jetzt probieren wir das mal und danach verrate ich dir ihre Geheimzutaten.
Oh, jetzt bin ich aber gespannt.
Jo. Oh. Ah. Ah. Hab die.
Wow.
Ah, siehste?
Mm. Ah. Oh, oh, oh.
Das geht auch richtig.
Also das ist überhaupt nicht hart, sondern das ist ein ganz schöner, lockerer Mürbeteig drunter, schön butterig.
Oh ja.
Und eine dünne Schicht Nüsse. Und du hast auch eine echt gute Schokolade genommen. Wow. Und oh, irgendwas ist mit deiner Marmelade auch. Die ist auch ganz krass lecker.
Was hast du da jetzt? Also ich muss ja sagen, ich habe das gestern Abend noch so gemacht. Diese Chica will schon wieder was haben.
Chica kriegt nichts, ne?
Ich weiß nicht, hast du jetzt eine helle oder eine
also eine? Ich habe so eine dunkle, fruchtige, rote.
Oh, das ist Johannisbeer-Himbeer aus dem eigenen Garten. Also nicht die Marmelade, aber die Früchte dazu. Und ja, das war meine Notsache. Also standardgemäß hat meine Oma das mit Aprikosenmarmelade gemacht.
Mhm.
Die ist hier auch irgendwo drin. Aber ich stand gestern davor, weil das war ja schon der zweite Übungslauf. Und beim ersten Übungslauf ist die meiste Aprikosenmarmelade durchgegangen. Ich habe vergessen, neue zu kaufen, also musste ich improvisieren. Ich habe gedacht, das muss auch so schmecken. Ja, und was die Kuvertüre angeht, weil du ja sagtest, dass beim Bäcker hat es immer das Gefühl, das ist eine Billigschokolade. Ich habe mal mich erkundigt, meine Oma hatte wohl auch immer ein Faible für sehr gute Zutaten. Das heißt, ich habe jetzt bei der Kuvertüre mal oben ins Regal gegriffen im Supermarkt.
Mm, ja, ja.
Das da, wo die teuren Sachen stehen. Und,
Schokolade ist auch nicht gleich Schokolade, also wow.
Na. Mm.
Also diese Nussecken sind jetzt meine Ausnahme.
Also, ich habe ja versprochen, ich verrate dir die Geheimzutaten. Die Geheimzutaten sind Butter, Zucker, Butter.
Butter?
Und nochmal Butter.
Butter.
Nein, also ganz ernsthaft, das ist ja, das ist so ein Keksteig, unten drunter Mürbeteig. Und wenn man das volle Rezept macht, was ungefähr ein Blech ergibt, dann kommen sowohl in die Nüsse als auch in den Teig, das sind so 1,5 bis 2 Pakete Butter, die da drauf gehen.
Das ist auch, ja, genau, das ist...
Das schmeckt man.
Gutes Geheimnis und das schmeckt man, ja.
Genau. Und viele Bäcker, hatte ich gesehen, machen das mit Mandeln. Meine Oma hat es wohl auch mal mit Mandeln ausprobiert, sagte mir meine Mutter. Hat nicht geschmeckt, kann ich unterstreichen. Ist zu wenig, das sind Haselnüsse.
Ja.
Gehackte Haselnüsse und gemahlene, gemischt mit Butter und Zucker.
Ja, das muss auch, ist auch viel nussiger dadurch, deine Nussecken.
Genau. Falls ihr übrigens mal Lust habt, die Nussecken meiner Oma nachzubacken, ja, kann ich sehr empfehlen. Könnt ihr das ganz einfach tun. Das Rezept findet ihr nämlich in den Shownotes. Das haben wir euch reingestellt.
Oh, toll, das werde ich mir auch sichern. Erinnerungen prägen ja total die Wahrnehmung von Essen und Trinken. Als wir den Podcast vorbereitet haben, haben wir uns überlegt, warum interessieren wir uns eigentlich so doll für Essen? Oder was macht uns eigentlich zu Foodies? Also mein Mann schaltet, glaube ich, ganz gern ab, wenn ich das ganze Abendessen manchmal über die Knackigkeit von einer Brotkruste rede.
Ja, also meine Freunde lachen mich auch schon mal ganz gerne aus, weil mir halt das Essen so wichtig ist. Aber mal ganz ehrlich, wie kann man sich denn nur so gar nichts aus dem machen, was man so zu sich nimmt? Also nie.
Also ich kann auch gar nicht anders. Das ergreift mich körperlich, doch was ich esse. Wir reden ja auch darüber, warum Sex gut oder schlecht sein kann oder darüber, was uns emotional geprägt hat.
Ja, also du bist ja, ne, das weiß ich ja, du bist ja durchs Rheinland geprägt so ein bisschen.
Das stimmt, ja, ja. Also meine Eltern haben mich quasi verschleppt als Baby. Als ich 3 Monate alt war, da bin ich nach Berlin gebracht worden. Das heißt, meine Mutter kommt aus dem Rheinland und kann wunderbar rheinischen Braten oder konnte das machen. Mein Vater, der war Luxemburger und Spezialist für luxemburgische Bauernküche.
Also, was ist das so?
Französische Einflüsse und deutsche Einflüsse gemischt im Prinzip. Also es gibt einerseits gute Fischsuppe und dann gibt es andererseits Knirdeln, heißt das? Ew. Also Knödel. Und die sind, das ist eine Mischung aus Mehlknödel und Semmelknödel. Also beides ist drin, Mehl und Brot, Brötchen. Und das wird mit geschmolzener Butter und Speck gegessen.
Und Britannia war auch noch dabei, ne?
Ja, wir waren in den Sommerferien immer, also die ganzen Sommerferien in der Britannia. Und da gab es Fischsuppe und auch frische Langusten, die wir dann in diesen Fischerdörfern, in den Kneipen als Kinder wurden wir auf erhöhte Kissen gesetzt und haben mit den Fingern diese Tiere aus den Schalen pulen dürfen und in eine richtig fettige Aioli getaucht. Das war lecker.
Okay, meine Mutter hat mir, glaube ich, zu oft früher die Finger abgewischt oder so. Sowas meinte sie zumindest mal. Also, was ich ja nie konnte, war irgendwie so Fett an den Fingern haben. Grundsätzlich, genau. So, also meine Eltern, muss ich ja sagen, haben auch immer schon gern gegessen. Meine Mutter hat auch irgendwie, also meine Mutter war dann früher zumindest die Hauptperson, die gekocht hat. Ist heute ein bisschen anders. Es war auch wirklich selten, dass wir mal Fertigware zu Hause haben. Ich glaube, das einzige Mal oder eins der wenigen Mal, dass wir Fertigware zu Hause hatten, das war ein TK, ein Barmi-Goreng oder Nasi-Goreng, und das war völlig versalzen. Es hat noch Jahrzehnte später irgendwie so in der Folklore der Familie Anklang gefunden. Also das
ja. Ich sag nur Nasi-Goreng.
Ja, genau. Und wir waren viel in Italien im Urlaub und da hat sich auch so bei mir zumindest so eine Liebe zur italienischen Küche gewickelt. Und dieses Zusammenessen, wir haben da, also oft hatten wir halt im Urlaub Glück, mit anderen zusammen an so einer langen Tafel gesessen und Essen zelebriert. Die haben dann da also wirklich ganz klassisch mit einem Appetizer oder so was Kleinem angefangen, dann gab es die Nudeln als ersten Gang, dann gab es noch einen zweiten Gang und dann obendrauf noch Nachtisch. Und also italienische Küche ist so bis heute meine Herzensküche, ne? Also wenn es unkompliziert werden soll, bei uns zu Hause heute, gibt es gerne Risotto. Ich liebe Risotto in allen Varianten, da kann man auch irgendwie alles reinschmeißen. Was denn so dein Lieblingsrezept noch so aus?
Ich glaube, dann doch die Fischsuppe. Da kommt es darauf an, dass man alles nimmt, quasi, was die Erde hergibt. Also eine Brühe aus Kalbsknochen wird gemacht, eine Brühe aus Wurzelgemüse, eine Brühe aus Fischkarkassen. Und das kommt dann alles nach und nach, Schicht für Schicht in den Topf. Und dann mindestens 5 Sorten, vielleicht 7 Atlantikfisch, Miesmuscheln und Tomaten. Und das Ganze köchelt dann so 6 Stunden vor sich hin und schmeckt, als wenn du die ganze Welt im Mund hast. Was ist denn dein Lieblingsessen aus der Kindheit?
Mein Lieblingsessen, das ist also so richtiges Kinderessen, ja. Das hat nicht wirklich was mit Italien zu tun. So, also Nudelauflauf, um es kurz zu machen. Und zwar nur, wie ihn meine Mutter gemacht hat. Da kommen Spiralnudeln rein, da kommt Kochschinken rein und Käse. Und dann kommt da noch so eine Eiermischung drauf. Ich glaube, die Eier und der Käse werden gemischt, keine Ahnung. Obendrauf Semmelbrösel, damit so richtig schön knusprig wird, und in diesem Ursprungsrezept, das aus irgendeinem ganz klassischen Kochbuch aus den 70ern oder 60ern oder so stammt, da kommen zu den Semmelbröseln auch noch Butterflocken, ja, damit es also so noch mal knuspriger wird. Und dann darf da aber auch nichts anderes rein. Ja, also wenn mein Vater den mal gemacht hat, dann hat er nämlich gerne variiert. Ja, da hat er frische Tomaten da drauf getan. Oder, was so richtig eklig war, irgendwelche eingelegten Gemüse, die wir aus Italien mitgebracht haben. Ging gar nicht. Ist er abgestraft worden für. War nicht das Original. So, dazu gab es immer Ketchup. Ketchup muss dazu. Ja, statt Tomatensauce oder irgendwie sowas. Nee. Und das Ketchup, auch immer nur von einer bestimmten Marke, das gab es halt immer. Also früher gab es halt immer diese eine bestimmte Marke bei uns, so eine große. Und das muss dann bei mir bis heute so sein, egal ob die qualitativ, ob es da qualitativ bessere gibt oder so nicht. Ja, was mich zu der Frage bringt, und das wollen wir ja heute ein bisschen diskutieren, was macht diese Erinnerungen so wichtig? Wie beeinflussen die Erinnerungen an dieses Essen, zum Beispiel die Fischsuppe oder dieses Knödelzeugs, dein Essen heute?
Ja, ich glaube, ich weiß dadurch einfach, welche Sachen beim Essen gut und sind und welche ehrlich sind und wann man mir Mist vorsetzt, weil ich es erfahren habe, was gut sein kann. Und dann gibt es diese Erinnerungen so 1:1, also das ist bei Zimt bei mir so. Der Apfelstrudel von meinem Vater, da war Zimt drin, und in den Hefeschnecken von meiner Mutter war Zimt. Wenn ich Zimt rieche, ist das für mich immer Geborgenheit. daher kommt bei mir, glaube ich, öfter mal Zimt ans Essen, auch wo es vielleicht für andere nicht so passen würde. Zum Beispiel an so Gulasch-Fleischgerichte mache ich ganz gerne ein bisschen Zimt, um es so lieblicher zu machen.
Ja, absolut. Also ich habe zum Beispiel einen Nudelauflauf, aber bei einem anderen, der soll so griechisch angehaucht sein, steht im Rezept. Und da kommt auch noch Feta rein. Und da kommt Zimt rein und das passt total gut zum Hackfleisch.
Ja, genau. Das finde ich auch. Also griechisch gibt es ja diesen typischen, klassischen Rinderfleisch-Eintopf mit Zimt. Mhm, genau, passt auch gut zu Rotwein. Zimt passt immer zu Rotwein.
Ja, Zimt passt zu extrem vielen Dingen. Absolut. Funktioniert übrigens auch umgekehrt, das mit dem Positiv, also ne, weil du ja sagtest, Positiv, Geborgenheit und so. Mhm. Also meine Mutter kam jahrelang mit Honig nicht klar, weil meine Oma ihr den als Kind immer pur aufgezwungen hat. Sollte gesund sein, hat meine Oma gesagt. Und eine Freundin, die habe ich gefragt, die schrieb mir, sie mag keinen Kartoffelbrei, weil ihre Eltern den immer mit zu viel Butter gemacht haben. Ah, ja, und genau. Es gab Dosengemüse dazu, das kam noch oben drauf. Aber hier im Podcast geht es ja nicht nur um uns. Von uns haben wir ja jetzt erzählt, es geht auch um euch, um alle, die uns zuhören und vielleicht auch unsere Artikel lesen. Kann ja sein, ne? Einige von euch sind immer ganz begeistert, wenn wir über euer Kindheitsessen schreiben. Und das ist in Brandenburg ja zum Beispiel das Jägerschnitzel aus Wurst, ja, mit Nudeln und Tomatensauce, Spiralnudeln. Eine Kollegin von uns hat übrigens mal über die perfekte Tomatensauce zu diesem Gericht geschrieben, zu genau diesem Jägerschnitzel. Und wir verlinken euch den Artikel in den Shownotes, da könnt ihr das Rezept mal nachlesen. Ja, und ihr seht schon, ne? Also wir reden hier von dem, was heute gerne Comfort Food genannt wird. Also alles einfach, nix fancy Zutaten, gab's schon immer so und muss genau immer so bleiben.
Und jetzt wird's spannend, also wenn man so ein Herzensessen erwartet, dann will man ja keine Veränderung.
Absolut nicht, nee.
Also es muss auf eine bestimmte Weise schmecken und eben zum Beispiel das Gefühl von Geborgenheit vermitteln. Eine von euch hat mir zum Beispiel erzählt, dass sie früher in ihrer Kindheit total gerne Bienenstich vom Bäcker gegessen hat. Und der hat auf eine ganz bestimmte Weise geschmeckt und heute schmeckt er anders. Und dann habe ich gesagt, okay, ich versuche mal rauszufinden, ob sie die Erinnerung trügt oder der Kuchen wirklich anders war. Und da habe ich zwei handwerkliche Bäcker in Oberhavel gefragt, die dort schon immer waren. Und sie haben mir gesagt, dass es tatsächlich am Kuchen liegt. Also vor der Wende gab es in der DDR keine Mandeln, aber dafür Kokos, warum auch immer. Und da haben sie also für den Bienenstich, wo eigentlich eine Mandelschicht drauf gehört, Kokosraspeln genommen.
Okay, und ja, klar. Also ich meine, das schmeckt dann auch total anders. Ne? Dann kann der Bienenstich von heute natürlich, also der, den man dann da so kauft, nur anders schmecken als der, den es dann früher beim Bäcker gab. Du hast mir mal was erzählt von einer Leserin, die irgendwas mit Brötchen hatte.
Ja, das ist ja der Klassiker. Ne? Die DDR-Brötchen, sagen ja manche, waren ganz, ganz, ganz anders. Und ich bekomme da tatsächlich immer wieder Mails, in denen erzählt wird, dass die Brötchen früher besser waren. Also habe ich gedacht, okay, da frage ich einfach auch mal nach und habe den Bäckermeister Jens Angermüller in Henningsdorf gefragt. Der hatte nämlich die Antwort. Der sagte, dass das Standardmehl in der DDR einfach ein Mahlgrad gröber war. Und das verändert natürlich den Geschmack und die Konsistenz von den Brötchen.
Okay.
Und er hat dann als Test einfach mal die Brötchen mit einem gröberen Mahlgrad gebacken und voilà, die Kunden haben gesagt, oh, die Brötchen schmecken ja wie vor 30 Jahren.
Ja, und was man auch gerade bei Bäckern nicht vergessen darf, ne? Also das wissen wir ja auch selber. Viele Leute kaufen heute ihre Brötchen im Supermarkt oder im billigen Backshop. So, und die Backwaren da werden ganz anders hergestellt als beim handwerklichen Bäckern. Also sowas, ja. Handwerklicher Bäcker sind immer die kleinen mit dem Bäckermeister, die da wirklich noch stehen und kneten, ein, zwei, drei Filialen haben. Meistens. Und das schmeckt man dann auch.
Ja, tatsächlich werden da Äpfel mit Birnen verglichen, also Handwerk mit Industriebäcker. Und es gab in der DDR auch, gab es ja auch die Bäckerbrötchen und die Konsumbrötchen. Und die waren auch ein bisschen anders. Also von daher muss man gucken, was man vergleicht.
Kleine Geschichtsexkursion, ja, sozusagen, genau. Aber mit Auswirkungen auf heute. Und was ich ja irgendwie auch total spannend finde, ist, dass sich diese Lieblingsgerichte über Generationen vererben, ne? Um also auch nochmal auf das Jägerschnitzel aus Wurst zurückzukommen, was ich ja vorhin erwähnt habe. Ne? Da hat mir die Mutter eines Mitschülers meiner Kinder vor einiger Zeit erzählt, sie müsse für den Abend noch Wurst kaufen, weil ihr Sohn, der ist jetzt 10, sich das Gericht gewünscht hat mit Tomatensauce und Spirelli-Nudeln, ganz klassisch. Der Junge liebt das so, weil sein Vater das liebt und der wiederum kennt das halt aus seiner Kindheit, weil da gab es ja dann nichts anderes. Also das vererbt sich einfach.
Und du hast mir auch mal erzählt, der Plinz in der Lausitz muss auch immer ganz klassisch sein.
Also, Plinz.
Plinz, Plinz. Okay, ich bin oben im Norden und da
ja, ja, genau.
Das merkst du schon.
Ja, es ist wirklich ganz witzig, ne? Also für euch, die nicht aus der Lausitz stammen, noch die Erklärung. Also der Plinz ist ein, schlagt mich, aber es ist ein Eierkuchen. Manche sagen auch Pfannkuchen dazu. Kommt immer drauf an, wo man lebt. Die Rezepte mögen sich leicht unterscheiden, ja. Also ein Plinz ist dicker als ein französischer Crepe, dünner als die Pfannkuchen, die meine Mutter früher gebacken hat. Er ist, wie gesagt, dicker als ein Crepe, aber dünn genug, damit man ihn noch rollen kann. Das ist ganz wichtig, darauf komme ich gleich nochmal. Also im Spreewald gibt es den so ziemlich in jedem Restaurant. Die Leute wollen den tatsächlich auch haben. Ja, meistens wird er aus Hefeteig gebacken. Klassischerweise wird er dünn genug gebacken, wie gesagt, dass er gerollt werden kann. Ja, da wird eine Butter-Zucker-Zimtschicht, glaube ich, noch drüber gegossen. Dann wird der gerollt und dann manchmal, also wenn er so richtig gut ist, persönlich, ja, dann ist der noch so ganz leicht karamellisiert obendrauf, hatte ich letztens mal. Oh, ich futter mich ja jetzt konsequent durch, weil ich den besten Plinz rausfinden will für mich persönlich.
Ein Creme Brûlée-Plinz.
Ja, so fast. das wär geil. Ich habe mich letztens dann noch mit einem drüber unterhalten, mit einem Gastwirt, der sagt also so ganz klassisch, so ein Hefeteig für so einen Plinz, der geht 3 Stunden. Erst dann ist er wirklich überhaupt brauchbar, dann kann man ihn stehen lassen, der geht auf mit der Hefe, dann wird er runtergeschlagen, dann geht er wieder auf, dann wird er wieder runtergeschlagen. Ja, also das, so muss es dann sein. Und er hat gesagt, das muss man auch so machen, wenn man den nicht ausreichend gehen lässt und wieder runterschlägt und wieder gehen lässt, dann verbrennt der Teig außen und innen ist er noch roh. Habe ich auch schon gegessen, das ist so das, was ich so gar nicht mag. So, und jetzt kommt die Ausnahme. Kavalierhaus in Cottbus. Tim Sillack ist da der Chef, der wollte mal was Neues schaffen, als er angefangen hat. Und hat sich gedacht, okay, ich muss einen Plinz anbieten, weil es halt auch ein Ausflugslokal, aber ich will das irgendwie anders machen. Mhm. Ja, der Plinz ist da so dick, dass er so einem amerikanischen Pancake ähnelt und deswegen kann der nicht mehr gerollt werden. Der ist einfach zu dick für. So, und der Witz ist, das geht für viele Gäste echt gar nicht, ja. Also inzwischen hat das Kavalierhaus in seine Karte eine Erklärung reingeschrieben, dass der Plinz anders ist, damit sich keiner mehr wundert, wenn der Teller dann kommt und das eben anders aussieht.
Mhm. Ja, da gibt es wohl Gerichte, die dürfen einfach nicht anders gemacht werden.
Absolut.
Aber was wir aus der Kindheit kennen, sind ja eigentlich Gerüche. Denn die Zunge schmeckt ja nur süß, salzig, sauer, bitter, herzhaft. Und wenn ich dann sage, ich liebe den Geschmack von Fischsuppe, bedeutet das eigentlich, dass ich den Duft liebe. Also nach dem Meer, den Tomaten, dem Weißwein. Die Gerüche und die Düfte sind im Gehirn sehr, sehr eng mit Erinnerungen verknüpft. Deine Nussecken duften also vielleicht nach dem Haus deiner Oma und meine Suppe nach dem Sommerurlaub mit meinen Eltern.
Ja, also das Haus meiner Oma, beziehungsweise die Mietwohnung, also so das Haus, das roch immer irgendwie nach alten Putzmitteln. Das war immer so ganz komisch, aber es stimmt schon, also ich verbinde so das Positive meiner Oma ganz viel mit Keksen, mit so einem riesigen Kuchen, den sie immer zum Geburtstag gemacht hat. Das war tatsächlich so das Positive. Ja, oder eben, ne, um auf den Kuchen zurückzukommen, der ein oder andere Bienenstich mag die Leute erinnern an Wochenenden in einer Brandenburger Gartenlaube zum Beispiel, ne?
Jo, schönen Kaffee zu Hause, genau. Wir sind am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen Und jetzt wollen wir was von euch wissen. Schreibt uns, welches Essen ihr denn aus der Kindheit noch kennt und was ihr wirklich gerne gegessen habt. Und vielleicht auch, wie sich das über die Jahre jetzt verändert hat. Unsere Mailadresse ist food@mods.de. Und wenn ihr was findet, was früher anders geschmeckt hat, dann schreibt uns das gerne auch. Und dann würden wir versuchen, das rauszufinden.
Genau. Und ganz wichtig natürlich auch, wer mehr von uns wissen möchte, der kann uns natürlich online lesen. Auf mods.de und auf lr.de. Und wir möchten natürlich auch mal ein bisschen Werbung für uns machen. Ne? Wir geben nämlich einen Newsletter raus, der heißt Guten Appetit Brandenburg. Und den findet ihr auf beiden Portalen. Ja, also der könnt ihr euch abonnieren, der ist kostenlos. Ja, und jetzt natürlich noch zum Abschluss die ganz, ganz große Bitte. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst uns gerne ein paar Sterne da, da wo ihr ihn gehört habt. Das hilft uns, ihn euch aufs Ohr zu bringen. Dann rutschen wir nämlich ein bisschen nach oben in der Bewertung. Umgekehrt, wenn wir was besser machen sollen, schreibt uns gerne eine Mail, food@mods.de. Genau.
Ja, und jetzt, Sandra, noch eine Gewissensfrage. Isst du denn heute immer noch gern diesen Nudelauflauf von deiner Mutter?
Jein. Also, ja, ich hab ihn letztens gegessen. War ich bei meinen Eltern jetzt heute nicht mehr so doll, weil sich mein Geschmack ein bisschen verändert hat. Aber das Witzige ist, meine Kinder, die lieben den. Ja, also zu Beginn des Schuljahres meine Jungs da so einen Schulbogen ausfüllen sollten. Und da ging es dann um, was ist mein Lieblingsessen? Da hat einer meiner Söhne tatsächlich auch eingetragen, der Nudelauflauf von Oma. Ja, ah. Die wollen den ständig, wenn sie bei meinen Eltern sind. Also immer entweder die Pfannkuchen mit Apfel oder mit Speck. Übrigens, letzteres geht bei mir gar nicht, aber die Jungs finden das super. Oder eben Nudelauflauf. So. Und übrigens, du kannst jetzt sagen, was du willst. Ich esse jetzt noch eine Nussecke.
Ja, das mache ich auch. Und ich glaube, ich mache dir dann mal eine selbstgemachte Pasta, weil jetzt weiß ich ja, wie ich dich überzeugen kann.
Ah, hervorragend. Aber muss ich dann jetzt auch eine Fischsuppe für dich kochen?
Ach, das kann ich auch übernehmen.
Ja, okay. Na, dann machen wir jetzt hier mal weiter.